Ilse war eine sehr interessante Person. Sie hatte so ihre Eigenarten, dass manche Leute nicht so wirklich mit ihrer Art zurechtgekommen sind, aber man muss wirklich sagen, von der Sache her, sie war ein herzensguter Mensch. Nun, ich habe Ilse erst im fortgeschrittenen Alter kennengelernt, aber selbst Leute, die sie viel, viel früher kennengelernt haben, haben sie nur als eine kranke Person gekannt. Über Jahrzehnte hinweg hat sie offene Beine gehabt. Das hat natürlich für ziemliche Schmerzen gesorgt, hat ihre Bewegungsmöglichkeiten sehr stark eingeschränkt. Aber ich habe viele Gespräche mit Ilse geführt und kann bezeugen, sie war ein Mensch von tiefem Glauben, die wirklich ihr ganzes Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt hat. Aber das ändert nichts daran, dass sie ganz schön damit gehadert hat, dass sie fast ihr ganzes Leben lang mit dieser Krankheit zu tun hatte. Sie hat auch öfters über sich beten lassen. Und sie hat mir mal erzählt von einmal, als über sie gebetet wurde, das lag zu dem Zeitpunkt schon Jahre zurück. Man hat den Schmerz in ihrer Stimme gehört, als sie das erzählt hat, dass sie wieder enttäuscht war, dass keine Heilung eingetreten ist. Und sie hat einen recht pfingstlerisch geprägten Mann gefragt, warum? Warum werde ich nicht geheilt? Und er hat gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht hast du einfach nicht genug geglaubt. Das hat für sie wie ein Schlag ins Gesicht gewirkt. Und ich kann es mir denken, sie hat gedacht, was muss ich tun? Wie kommt man da hin? Ich bin überzeugt, sie wäre bereit, im Prinzip alles zu tun, um dahin zu kommen, dass sie mehr oder besser glauben könnte. Und diese Last auferlegt zu bekommen, du hast nicht genug geglaubt, wow, das hat schon sehr weh getan. Letzte Woche haben wir den ersten Bericht aus Matthäus Kapitel 17 betrachtet. Es ist meist bekannt als die Verklärung Jesu. Wir hören davon, wie Jesus mit drei seiner Jünger auf einen Berg gegangen ist. Und diese drei haben bezeugt, wie Jesus verwandelt wurde, hat buchstäblich geleuchtet. Auch seine Kleider haben geleuchtet. Er hat mit Elia und Mose da gesprochen. Und die Jünger waren so überwältigt und Petrus hat den Vorschlag gemacht, Herr, lass mich drei Hütten bauen. Eins für dich, eins für Mose, eins für Elia. Aber in dem Moment erscheint Gott, der Vater, in einer Wolke und spricht und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Hört auf ihn. Und anstatt Hütten zu bauen, sind sie abgestiegen. Sie sind vom Berg hinabgestiegen, sozusagen wieder in die echte Welt. Und heute will ich Matthäus 17 mit Matthäus 17 fortsetzen. Ich lese jetzt ab Vers 14, wo wir feststellen, dass ihr Abstieg von dem Berg war wahrhaftig ein Abstieg. Also, als sie zu den Volksscharen zurückkamen, trat ein Mensch auf ihn zu, fiel vor ihm auf die Knie und sagte, Herr, hab Erbarmen mit meinem Sohn. Er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden. Oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Ich habe ihn schon zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihm nicht helfen. Da sagte Jesus, O du ungläubige und verkehrte Generation, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und Jesus drohte ihm, und der Dämon fuhr von ihm aus, und der Knabe war von jener Stunde an geheilt. Als die Jünger mit Jesus allein waren, wandten sie sich an ihn und fragten, warum konnten wir denn den Dämon nicht austreiben? Er antwortete, wegen eures Kleinglaubens. Denn Amen, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen, rück von hier nach dort, und er wird wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Dieser Text fällt für mich in die Kategorie Hammer. Ich kann nicht leugnen, ich finde manches von dem, was Jesus gerade hier sagt, gehört zu den schwierigsten Aussagen, die uns überliefert wurden. Und ich muss gleich von vornherein sagen, ich bin nicht fähig, alles zu erklären. Ich kann selber nicht alles verstehen, was Jesus zu uns sagt. Ich bin selber noch sehr auf dem Weg, von ihm zu lernen und hoffentlich weiterzukommen. Aber es sind manche Dinge, die nicht so einfach sind. Nun, wie gesagt, ich bin nicht fähig, alles zu erklären, wie das alles genau zu verstehen ist, aber ich würde auf jeden Fall davor warnen, zu denken, Jesus ist zu lieb. Er kann niemals sowas Schroffes, Hartes, Böses gesagt haben. Das müssen andere ihn in den Mund gelegt haben. Ich denke, wir sind wirklich nicht gut beraten, zu denken, dass wir das besser wissen als die Leute, die damals bei Jesus waren, was er gesagt hat. Und diese ist längst nicht die einzige Stelle, wo wir Aussagen von Jesus finden, die uns sehr schwer vorkommen, sehr schwer sind für uns zu verstehen. Aber schauen wir uns diesen Text an, weil ich denke, auch wenn mir mein Job kostet, ich bin Pastor, ich sollte das erklären können. Ne? Also auch wenn ich nicht alles lückenlos erklären kann, ich denke, es ist viel in diesem Text, was es sich wirklich lohnt, intensiv anzuschauen. Also Jesus ist mit seinen Jüngern von dem Berg zurückgekommen. Die sind buchstäblich von einer Gipfelerfahrung zurückgekommen. Und gleich begegnet ihnen ein Mann, der mit Sorgen geplagt ist. Sein Sohn ist krank. Sein Sohn ist lebensbedrohlich krank. Und er sucht verzweifelt nach einer Lösung. Wer könnte es ihm verübeln? Ich meine, wenn ein Kind krank ist, sind wir bereit, Himmel und Erde in Bewegung zu setzen, um Hilfe zu finden. Und in Vers 15 finden wir die ersten Worte aus seinem Mund. Herr, hab Erbarmen. Ich finde diese Worte besonders interessant. In vielen Kirchen gibt es Kyrie-Gebete. Und also diese Gebete werden gesprochen und die Gemeinde antwortet häufig mit einer gesungenen Kyrie. Also, das sind haargenau die Worte, die wir hier im Urtext finden. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Das sind die ersten Worte aus dem Mund von dem Vater, der Hilfe sucht für seinen Sohn. Er hatte die Jünger schon gebeten zu helfen, aber sie konnten es nicht. Nun, wenn man die Evangelien durchliest, das ist für mich auch ein starker Hinweis darauf, dass die Evangelien keineswegs irgendwie später erfunden wurden, sondern dass die wirklich Tatsachenberichten sind, weil die Jünger immer wieder ziemlich hilflos wirken. Und wenn man später irgendwelche Legenden schreibt über diese tolle Leute, die später die Welt verändert haben, dann fängt man nicht damit an, die waren erstmal ein bisschen belämmert. Aber wir finden immer wieder, dass die Jünger ziemlich hilflos wirken. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dieser Text hier, den Text finden wir in Matthäus Kapitel 17. Aber schon im Kapitel 10 haben wir gesehen oder können wir sehen und finden, wie Jesus diese Jünger ausgesandt hat. In Matthäus Kapitel 10, in den Versen 7 und 8 heißt es, geht und verkündet, das Himmelreich ist nah, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Und wenn man eine Parallelstelle im Lukas-Evangelium anschaut, findet man auch, wie sie zurückgekommen sind. Also, ich habe gerade gelesen, wie sie ausgesandt wurden. Im Lukas-Evangelium hören wir auch, wie sie zurückgekommen sind. Und dort steht im Kapitel 10, Vers 17, die 72 kehrten zurück und sagten voller Freude, Herr, sogar die Dämonen sind uns in deinem Namen untertan. Zusatzhinweis, die 72. Also auch in Matthäus 17 müssen wir nicht davon ausgehen, dass es nur die 9 von den 12 waren, die da angesprochen wurden. Jesus hatte viel mehr Jünger als, also nur dieser inneren Kreis. Es waren vielleicht sogar Dutzende mehr, die da waren. Weil es waren 72, die ausgesandt wurden, die die Erfahrung gemacht haben, dass sie in Jesu Namen Dämonen austreiben konnten. Aber hier, zu einem späteren Zeitpunkt, konnten sie es nicht. Und Matthäus 17, 17 hören wir von Jesus. Da sagte Jesus, O du ungläubige und verkehrte Generation, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Darf ein Christ genervt sein und etwas Schrottes sagen? Etwas Unhöfliches? Darf ein Mitglied der Gemeindeleitung etwas Schroffes sagen? Der Pastor? Müssen noch drüber überlegen, ja? Ist völlig in Ordnung. Aber wie sieht's aus, wenn es Jesus selber ist? Wenn Jesus eindeutig genervt ist, eindeutig die Geduld verliert, wo gibt's denn sowas? Wie geht man denn damit um? Manche Leute würden vielleicht empfehlen, predige einfach nicht über einen solchen Text. Ist einfacher für dich und für die Gemeinde. Da ist was dran. Aber die Gefahr dabei ist, dass wir uns ein Zerrbild von Jesus zusammenstellen. Wir lesen in 1. Mose 1, dass Gott die Menschen in seinem Abbild erschaffen hat. Aber danach haben wir faktisch immer wieder das Problem, dass wir Menschen versuchen, Gott in unserem Abbild zu erschaffen. Wir sollten uns wirklich davor hüten, ein Zerrbild von Jesus zusammenzustellen, wie er uns passt. Denn Jesus will uns herausfordern, immer wieder. Und er will uns verändern. Und das geht nicht immer so ganz bequem zu. Aber das ist das, wo er uns zum Leben führen will. Manche Leute denken, dass das Alte und das Neue Testament völlig unterschiedliche Bilder von Gott darstellen. Im Alten Testament ist er dieser zornige alte Mann, der nur darauf wartet, einen alles auszuwischen, wenn man mal einen Fehltritt begeht. Und dann plötzlich im Neuen Testament ist ein lieber, netter, alter Opa. Das ist jetzt ein bisschen karikiert, aber diese Tendenzen begegnen uns immer wieder. Dass im Alten Testament böse und gemein, im Neuen Testament plötzlich ein ganz netter, der uns alle lieb hat. Und das wird weder dem Alten noch dem Neuen Testament gerecht. Denn das Bild ist eigentlich kontinuierlich, gleich, also beständig, sagen wir. Gleichbleibend ist ein schwieriges Wort, aber schon eine beständige Darstellung von Gott im Alten wie im Neuen Testament. Letzte Woche habe ich in Bezug auf den Text verschiedene Stellen von dem Alten Testament mit herangezogen, wo wir gesehen haben, dass das, was in der Verklärung passiert ist, dass die bewusste Verbindung mit dem, was Gott im Alten Testament gemacht hat, gezogen haben. Das finden wir, also da konnte ich letzte Woche noch nicht mal alle mit anbringen, die man hätte bringen können. Da waren so viele, das wäre ein bisschen verzettelt geworden. Aber immer wieder finden wir, gerade im Neuen Testament, dass sie auf das Alte Testament zurückgreifen, um zu zeigen, dass Gott einen Plan hat vom Anfang an. Diesen Plan entwickelt er immer weiter fort. Es ist nicht, ach, das hat nicht geklappt, okay, weg damit, machen Plan B. Nein, Gott brauchte keinen Plan B. Er ist immer noch bei Plan A, bis zu dem heutigen Tag mit dir und mit mir. Und wenn Jesus sagt, Leute, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Na, da wird es bei seinen Zuhörern auch wahrscheinlich geklingelt haben, dass etwas im 4. Mose sehr ähnliches steht. Im 4. Mose 14, Vers 27 heißt es, wie lange soll das mit dieser bösen Gemeinde so weitergehen, die über mich murrt? Ich habe das Murren der Israeliten gehört, gegen mich murren sie. In dem bestimmten Fall ging es darum, dass sie gegen Gott geklagt haben, ihm Vorwürfe gemacht haben. Hier ging es darum, dass die Leute eben auch nicht vertraut haben, wie Jesus das von seinen Jüngern erwartet hat. Jesus scheint endgültig die Geduld verloren zu haben. Aber dann macht Jesus das, was Jesus immer wieder gemacht hat. Macht Jesus das, was Gott immer wieder auch mit dem Volk Israel gemacht hat, obwohl sie untreu gewesen sind, obwohl sie nicht auf ihn gehört haben, obwohl sie kleingläubig waren. Er heilt. Matthäus 17, 18. Und Jesus drohte ihm, und der Dämon fuhr von ihm aus. Und der Knabe war von jener Stunde an geheilt. Oh, so einfach geht das. Also, an dieser Stelle will ich nicht tiefer in die Thematik der Dämonen hineinsteigen. Lass mich nur dazu sagen, erstens, die sind echt. Das ist keine Fantasie, was sie damals hatten, um böse Dinge zu erklären, sondern Dämonen, dunkle Mächte gibt es tatsächlich und wir sollten ihr Zerstörerwillen nicht unterschätzen. Allerdings, noch wichtiger für jeden Einzelnen von uns zu hören, der Heilige Geist Gottes ist unendlich stärker. Wir brauchen nicht Angst haben vor Dämonen hinter jedem Baum oder sowas zu haben. Wir sollten uns dessen bewusst sein, dass es dunkle Mächte gibt. Aber Gott bietet uns seinen Heiligen Geist an, dass wenn wir unser Vertrauen in ihn setzen, dass der Heilige Geist mit uns ist, in uns wohnt und uns bewahrt und uns gebrauchen kann, um Licht in dunklen Gegenden zu bringen. Bitte niemals denken, dass die dunklen Mächte stärker werden als Jesus. Nicht mal beinahe. Dann in Vers 19 hören wir, als die Jünger mit Jesus allein waren. Die Jünger waren sicherlich verwirrt und wahrscheinlich auch verletzt. Sie haben gewartet, bis sie mit Jesus alleine waren, um zu fragen, was ist da schiefgelaufen? Warum konnten wir das nicht? Ich weiß nicht, ob die Jünger Jesu Antwort als tröstlich empfunden haben. Wahrscheinlich eher nicht. Und diese Aussage hat auch für so manche Verwirrung gesorgt seitdem. Matthäus Kapitel 17, Vers 20. Er antwortete, wegen eures Kleinglaubens. Denn Amen, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen, rück von hier nach dort, und er wird wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Was machen wir denn damit? Manchmal, wenn man von einem Bibeltext verwirrt ist, ist es ratsam, auf die spirituelle Tiefe in christlichen Schriften von früheren Zeiten zurückzugreifen, die Erfahrungen, die Menschen gemacht haben in ihrem Glaubensleben. Es ist viel, geistgeleitete Weisheit in solchen Schriften zu finden, die uns helfen können, mit unseren Fragen umzugehen. Deswegen möchte ich auch ein paar Abschnitte lesen von einem solchen christlichen Werk, wo ich denke, dass wir weise Hinweise kommen, aus dem Tagebuch eines frommen Chaoten. Montag, 6. Januar. Machte auf dem Heimweg von der Arbeit einen Abstecher in den christlichen Buchladen. All diese Bücher. Gerald, also sein Sohn, sagt, erbauliche Taschenbücher sind wie chinesisches Essen. Zunächst sehr sättigend, aber es dauert nicht lange, bis man wieder etwas braucht. Erwischte aber diesmal ein wirklich gutes Buch über den Glauben. Es heißt, du liebe Güte, was in aller Welt tun wir in Gottes Namen um Himmels Willen? Finde den Titel sehr originell. Es geht darum, wie Christen durch den Glauben Berge versetzen können, wenn sie wirklich im Einklang mit Gott sind. Sehr inspirierend. Wartete, bis keiner in der Nähe war und begann mit einer Büroklammer zu üben. Legte sie auf den Schreibtisch, blickte sie gebieterisch an und wollte, dass sie sich bewegt. Nichts. Versuchte es mit lauter Stimme zu befehlen. In diesem Moment kam Gerald herein und fragte, warum schreist du so rum, Papa? Konnte ihm schlecht erklären, dass ich einer Büroklammer Kommandos gab. Sagte, ich übe Stimmenprojektion. Er fragte, was ist denn das? Ich sagte, weiß ich selber nicht. Fühlte mich ziemlich belämmert. Anna erzählt, dass bald wieder jemand ins leerstehende Haus nebenan einzieht. Wäre schön, wenn es Christen wären. Oder zumindest leicht bekehrbare. Dienstag, 7. Januar. Am Abend ein weiteres Rendezvous mit der Büroklammer. Nahm diesmal wirklich Vollmacht über sie in Anspruch. Rührte sich keinen Millimeter vom Fleck. Sagte Gott, ich würde alles aufgeben, was er von mir verlangt, wenn er sie dazu bringen würde, sich wenigstens 3 Zentimeter zu bewegen. Nichts. Alles ziemlich besorgniserregend, wenn man bloß den Glauben von der Größe eines Sandkorns braucht, um einen ganzen Berg zu versetzen. Wie viel Hoffnung gibt es dann für mich, wo ich nicht einmal eine Büroklammer motivieren kann, zu machen, was sie an ihr sagt? Samstag, 11. Januar. Stand heute zeitiger auf, um dieser verflixten Büroklammer eine letzte Chance zu geben. Endete damit, dass ich grimmig, wenn auch phonenschwach, weil ich keinen wecken wollte, anzischte. Als ich aufgab und die Tür aufmachte, stieß ich auf Anne und Gerald im Nachthemd, die gelauscht hatten und ziemlich besorgt aus der Wäsche geguckt haben. Anne sagte, Schatz, warum sagst du zu der Büroklammer, du würdest ihr schon zeigen, wo es lang geht, wenn sie nicht endlich ihren dämlichen Akt bringt? Erklärte mit dem Rest von Würde, den ich aufbringen konnte, dass ich ein Glaubensexperiment durchgeführt habe und ein bisschen aus der Haut gefahren bin, weil es nicht geklappt hat. Anne sagte, aber Liebling, Christsein heißt doch nicht, einem magischen Zirkel anzugehören. Warum sollte Gott wollen, dass du durch den Glauben eine Büroklammer versetzt? Gerald rieb sich die Augen und sagte, Papa, ich finde, du bist unbezahlbar. Ich würde dich nicht für viel Geld hergeben. Nur mal ehrlich. Betrachte bitte die gesamte Geschichte der Christenheit. Menschen, die tief im Glauben verwurzelt waren und sind. Menschen, die buchstäblich Wunder erlebt haben. Und liebe Gemeinde, wir ziehen Jesus hier mit ein bei dieser Frage. Wie viele Berge versetzen hat es gegeben? Nein, ich rede nicht von metaphorischen Bergen. Wir reden von Riesenhügeln von Stein. Wie oft hat es das gegeben? Mir ist nicht ein Beispiel bekannt. Das nächste, was man so bezeichnen könnte, war ein schon ein großer Stein, der wahrscheinlich nur 1 oder 2 Meter zur Seite gerollt wurde. Von einem Grab weg. Weil der Tote da drin nicht mehr tot war. Und das ist was anderes als das, was hier in dem Text angesprochen wird. Es gibt verschiedene Stellen, bei denen wir feststellen können, dass Jesus sie nicht wortwörtlich oder auch nicht absolut gemeint hat. Nun, ich gebe zu, an manchen Stellen ist es ein bisschen schwierig festzustellen, welche ist welche. Aber es gibt noch etwas in diesem Vers, was wir beachten sollen. Jesus hat gesagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Nun, das ist nicht das erste Mal, dass der Senfkorn vorkommt. Der ist uns in Matthäus Evangelium auch schon mal begegnet. In Matthäus 13, Verse 31 und 32 heißt es, er legte ihnen ein weiteres Gleichnis vor und sagte, mit dem Himmelreich ist wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf seinen Acker säte. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern. Sobald es aber hochgewachsen ist, ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. In Kapitel 13 wird das Reich Gottes mit dem Samenkorn verglichen. Kapitel 17 finden wir, dass der Vergleich zu unserem Glauben gezogen wird. Aber ich denke, und ehrlich gesagt, ich denke, ich habe dieses Gleichnis oder diese beiden Gleichnisse eigentlich bisher falsch verstanden. Der Adrian Plass spricht davon, Mensch, ich kann nicht mal einen Büroklammer in Bewegung setzen und wenn man den Glauben hat, der Größe eines Senfkorns, dann kann man einen Berg versetzen. Und ich habe das immer dann auf diesen Senfkorn bezogen, dass irgendwie wir uns bildlich vorstellen können, dass unser Glaube, wenn unser Glaube materialisiert würde, wenn es nur so groß wäre wie dieser Senfkorn. Aber ich denke, das ist tatsächlich anders zu verstehen. Vielmehr in dem Sinn, wie Jesus das in Matthäus 13 beschrieben hat. Der Senfkorn, wenn er nur aus dieser Korn bleibt, da ist dann nicht viel zu gebrauchen. Ist nicht viel da. Aber wenn er ausgesät wird, dann fängt er an zu wachsen. Und von diesem klitzekleinen Saat wächst etwas sehr Großes. Also der Vergleich ist Wahnsinn. Was daraus wächst, ist so viel mehr, als was das am Anfang war. Und ich denke, so sollen wir das mit dem Senfkorn verstehen. Nicht, dass wir versuchen, die Masse am Glauben zusammenzubekommen, dass es so groß ist wie ein Senfkorn, sondern dass wir verstehen sollen, dass unser Glaube auch wachsen kann und soll. Und wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen, er wird diese zarte Pflanze, die scheint kaum etwas zu sein, wachsen lassen, bis es so viel größer ist als alles, was wir uns hätten vorstellen können, bis er so viel mehr daraus macht, als was wir vom Anfang an für überhaupt für möglich gehalten hätten. Ich sehe in diesen Worten weniger der Tadel, oh, dein Glaube ist nicht groß genug, sondern die Einladung. Jesus war mit seinen Jüngern frustriert. Stelle ich jetzt nicht in Abrede. Ich will den Text nicht irgendwie verbiegen an der Stelle. Aber Jesus lud seine Jünger ein und er lädt uns ein. Der Glaube soll immer weiter wachsen. Und ich bin überzeugt, wenn der Glaube weiter wächst, wenn wir unser Vertrauen immer mehr in den Herrn setzen, werden wir Dinge erleben, die wir nicht erklären können. Wunder. Aber es wird uns dann immer weniger wichtig sein, dass etwas Außerordentliches, Unerklärliches geschieht. Es wird uns immer wichtiger sein, was er tut und dass er verherrlicht wird. Dass wir dieses Vorrecht haben, mit ihm leben zu können. Immer wichtiger sein, dass andere erkennen, wie wunderbar er ist. Unser Appetit für das Unerklärliche wird nachgeben. Und unsere Freude an seiner Gegenwart wird immer stärker werden. Dann werden wir merken, ja, es ist nichts, was wirklich unmöglich ist. Aber das kommt nicht von mir, sondern es kommt allein von ihm. Verliert Jesus manchmal die Geduld mit uns? Kann schon sein. Ich muss ehrlich sagen, es ist auch nicht, als hätte er keinen Grund dazu. Aber so wie Jesus Petrus nicht rausgeschmissen hat, als Petrus versucht hat, ihn zu ermahnen, also Ende vom Kapitel 16 finden wir das, wo Jesus von seinem Tod gesprochen hat. Petrus hat gesagt, nee, also das darf nicht sein. Jesus hat ihn schroff zurechtgewiesen, aber ihn nicht rausgeschmissen. So wie Jesus die Jünger seines 9 oder seines 69 gewesen, die diesen Jungen nicht heilen konnten, er hat die nicht rausgeschmissen, wegen ihres kleinen Glaubens. Und wenn du für dich feststellst, mein Glaube ist nicht das, was er sein könnte, sein sollte, meine Güte, ich bin seit über 30 Jahren Pastor, ich müsste zumindest ein Liedbuch versetzen können durch den Glauben, ne? Auch wenn du feststellst, dass dein Glaube noch nicht angekommen ist, Gott schmeißt dich nicht raus. Oder um es in das Bild hineinzusetzen, er schneidet deine Senfpflanzen nicht ab, sondern er will dich weiterhin pflegen, begießen, dass du wächst, dass dein Glaube, dein Vertrauen zu ihm immer stärker werden kann, viel mehr werden kann, als was du selber überhaupt für möglich halten würdest. Daraus kann etwas Unglaubliches, Herrliches, ja, Ewiges entstehen. Amen.